Ja, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute jetzt Physiologie, also alles für die letzte Prüfung. Ich fange an mit der Nervenzelle. Viel Spaß! Genau, als erstes, ganz grob erstmal, wie unterteilt sich eine Nervenzelle? Und zwar in den Nervenkörper und in den Axonen. Zum Nervenkörper gehört der Dendrit und die Synapse. Der Dendrit ist sozusagen eine Abzweigung, ein Baum, eine Wurzel. Dendrit heißt ja auch übersetzt Baum. Und außen am Dendrit ist die Synapse dran. Ja. Aufgaben, Dendrit, Verbindung zwischen zwei Neuronen. Außerdem die Aufnahme von Erregern. Die Synapse ist zuständig für die Reizaufnahme, für die Reizweiterleitung und für die Reizübertragung. Das Axon, was dann rechts so abgeht, das ist zuständig für die Signalübertragung zur nächsten Zelle. Am Axon findet man dann eine Myelinscheide, nennt sich im ZNS Oligodendrozyten und im PNS Schwann'sche Zellen. Die Axone mit Myelinscheide sind markhaltig, Stichpunkt saltatorische Erregungsleitung. Und ein Axon ohne Myelinscheide nennt sich marklos und die ist auch eine langsame Reizweiterleitung und die Signalstärke verliert auch sehr viel, also sehr, sehr stark. Dann haben wir jetzt noch Myelinscheide und Axon ergibt eine Nervenfaser und mehrere Nervenfasern ist ein Muskel, ein Nervenbündel. Zum Membranpotenzial oder zum Ruhmembranpotenzial. Extrazellulär haben wir mehr Natrium Na+ als Chlorid Cl-. Also es ist allgemein positiv geladen. Intrazellulär, also außen von der Zelle, ist mehr Proteine, die sind minus geladen, als Kalium, K+. Also insgesamt eher negativ geladen. Also innen drin Natrium plus und Chlorid minus. Und intrazellulär mehr Proteine minus als Kalium plus. Zum Aktionspotenzial, da gibt es verschiedene Phasen. Erste Phase ist die langsame Depolarisation. Hier muss das Schwellenpotenzial erstmal erreicht werden. Und zwar von minus 70 mV auf minus 50 mV. Dann öffnen sich auch die transmittergesteuerten Natriumkanäle. In der zweiten Phase ist die schnelle Depolarisation. Hier ist der schnelle Einstrom von Natriumkanälen. Dritte Phase ist die Repolarisation oder auch der Overshoot, also wenn man in der Kurve ganz oben ist. Hier öffnen sich die Kaliumkanäle. Kalium, halten wir nochmal fest, Kalium war K+, also innen. Und Calcium strömt nach außen. In der nächsten Phase ist dann die Hyperpolarisation, also Kaliumkanäle schließen dann viel zu spät. Und es ist dann sozusagen zu viel Kalium ausgeströmt. Und jetzt muss die Natrium-Kalium-Pumpe das erstmal alles wieder ausgleichen. Das ist dann nämlich auch die Refraktärzeit. Das ist dann vom Overshoot bis zum Ruhepotenzial. Ja. Nächstes Thema ist die Reizleitung. Da gibt es zwei Stück. Einmal die kontinuierliche Leitung und die saltatorische Leitung. Die kontinuierliche Leitung ist sehr langsam. Und Reiz wird weitergegeben und springt halt nicht auf Maximum rum, sage ich mal. Hier entsteht aber ein Aktionspotenzial. Bei der saltatorischen Leitung, das ist sehr schnell und der Reiz springt halt, wie gesagt, schon von zu Schwann'sche Zellen oder was gibt es da noch? Oligodendrozyten zum nächsten und das passiert sehr schnell. Jetzt komme ich noch zur synaptischen Übertragung. Zu Beginn kommt erstmal das Aktionspotenzial im Endknöpfchen an. Und intrazellulär wird es dadurch positiver. Jetzt öffnen sich die Calciumkanäle und Calcium strömt dann auch ein. Calcium bewirkt, dass der Vesikel, der mit Transmitterstoff gefüllt ist, zur Membran nach außen wandert. Jetzt bindet sich das Vesikel an der Membran, also ganz außen dran, und schüttet dann diesen Transmitterstoff in den synaptischen Spalt rein. Das nennt sich auch Exozytose. Als nächstes ist die Diffusion des Transmitterstoffes zu den Natriumkanälen auf der anderen Seite. Also jetzt öffnen sich die Natriumkanäle Und jetzt strömt das auch alles ein. Also Natrium strömt jetzt auch ein. Jawohl. Das war es jetzt zur Nervenzelle erstmal. Ich beende das Ganze hier bei 5 Minuten. Jo, starte ich jetzt mit der Muskelzelle. Also Aufbau, man hat einmal den großen Muskel. Dann der Muskel besteht aus mehreren Muskelbündeln. Der Muskelbündel besteht aus mehreren Muskelfasern. Faser aus Myofibrillen. Myofibrille aus Myofilament. Myofilament aus Sarkomer. Und der Sarkomer aus Myosin. Kurz im Aufbau. Das war ja das mit der Z-Scheibe. Also diese Striche, die in die Mitte gehen. Das ist der Aktin. In der Mitte ist dann Myosin mit den Myosin-Köpfchen. Und Titin war das mit der Spirale. Jetzt eine Frage, wie kontrahiert eigentlich ein Muskel? Und zwar, also das Aktionspotenzial trifft in die Muskelzelle ein. Dann wird es dadurch intramuskulär ja positiver. Calciumkanäle öffnen sich und diffundieren in den intramuskulären Raum. Also es jetzt strömt ganz viel Calcium ein. Und das Calcium bindet sich dann an die TT-Spirale, also an diese, an die Titin. Titin-Myosin-Dings. Das der TT gibt die Bindungsstelle dann für die Myosin-Köpfchen frei. Und die Myofilament und Aktinfilament, die verbinden sich dann. Und dadurch knipst das Myosin-Köpfchen ab und die beiden Z-Scheiben werden aneinander geschoben, sag ich mal. Und die Rückkehr ist eigentlich nur so, halt Calcium wandert alles wieder raus. Also die Kanäle schließen sich alle wieder. Und das ATP spaltet sich zu ADP. Also dadurch wird das Köpfchen dann wieder zurückgeknickt. Und der Muskel lässt exzentrisch wieder nach. Wenn der Patient jetzt einen Krampf hat zum Beispiel, dann ist dauerhaft Calcium vorhanden. Also Calcium öffnet sich und schießt rein und schießt rein und hört im Prinzip gar nicht mehr auf. Das ist halt eine Dauerkontraktion, sag ich mal. Und bei der Leichenstarre oder Totenstarre ist einfach dieses fehlende ADP. Ja, so viel jetzt dazu. Und zu der Energiebereitstellung. Da haben wir 4 Phasen. Einmal die anaerobe Alaktazide, dann die anaerobe Laktazid, dann aerobe Glykolyse. Ich habe mich hier verschrieben. Glykolyse und zum Schluss die Lipolyse. Ja, also zu Beginn ist alles noch ohne Sauerstoff und dann zum Schluss mit Fettverbrennung und sowas. Ja, das war's zum Thema Muskelzelle. Jo, komme ich nun zur spinalen Motorik. Die spinale Motorik ist eigentlich die Bewegung, die vom Rückenmark auskommt. Also es gibt den monosynaptischen Eigenreflex. Mono bedeutet 1 und Synapse ist, glaube ich, auch klar. Also es wird mit einer Synapse im Rückenmark verschaltet. Im Prinzip haben wir jetzt als Beispiel hier den Patellasehnenreflex. Also eine Reizaufnahme und Antwort soll im gleichen Muskel oder im gleichen Segment stattfinden. Und dann wird das zum Rückenmark geleitet und im selben Muskel kommt die Antwort. Ganz anders zum Beispiel im polysynaptischen Reflex. Poly heißt ja mehrere, also es gibt ja jetzt mehrere Verschaltungen. Beispiel ist jetzt der Reiz auf der Haut. Also sagen wir mal die Bauchmuskulatur Bauch kommt irgendwas Heißes drauf. Also ist der Reiz auf der Haut und die afferenten Bahnen leiten dann diesen Reiz zum Rückenmark. Dort wird das dann mehrmals verschaltet über die Interneurone und dann wird es umgeleitet in die Muskelsprache, also dass die Muskeln sich dann kontrahieren als Schutzreflex. Das Ganze ist dann aber auch so, zum Beispiel wenn die Hand auf der Herdplatte liegt, da haben wir auch diesen polysynaptischen Reflex, also Reiz auf der Haut und dann halt das Wegziehen, also die Antwort im Muskel. Dann haben wir den bedingten Reflex. Im Prinzip ist das, wenn der Hund sabbert, wenn die Glocke geläutet wird. Und der erworbene Reflex ist, dass der Autofahrer anhält bei einer roten Ampel, weil das halt erworben ist in dem Sinne. Die Alpha-Gamma-Kopplung. Danke Tibor dafür. Also wir haben die extrafusale Muskulatur und die kontrahiert sich. Ich sage jetzt mal als Beispiel. Ellenbogenflexion. Dadurch wird dieser Raum in dieser Kapsel, ich weiß, es heißt nicht Kapsel, Tibor, aber ne, zum Vorstellungsvermögen her wird diese Kapsel ja kleiner. Und diese Äquatorialebene, die da drinne ist, die muss auch immer diese Größe behalten, wie sie sonst auch ist, damit dieser Reflex noch ausgelöst werden kann in jeder Position, sag ich mal. Das heißt, die intrafusale Muskulatur muss dadurch sich auch kontrahieren oder aufdehnen, damit diese Äquatorialebene immer gleich bleibt. Und das Ganze passiert dann über sensible Neurone zum Rückenmark. Und dann wird es vom Rückenmark in die intrafusale Muskulatur weitergeleitet. Wunderbar. So viel zu dem Thema. So komme ich nun zu der supraspinalen Motorik, also die Bewegung, die halt vom Gehirn aus passiert. Wenn man jetzt mal so eine Bewegung plant zum Beispiel, die Ausführung kann überall passieren im Gehirn. Der supplementmotorische Kortex, der koordiniert beide Körperhälften zusammen. Der prämotorische Kortex konzentriert sich auf eine Körperhälfte. Die Basalganglien kümmern sich um die Richtung, Kraft und um die Geschwindigkeit. Kleinhirn ist wichtig fürs Gleichgewicht, für die Anter- und Agonisten. Der Thalamus führt dann alles zu einem Plan zusammen. Der Motorkortex übersetzt es in die Muskelsprache und die Alpha-Motorneuronen leitet den Plan in Muskelsprache zu den Muskeln um. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Thema. Jo, zum Thema Herz jetzt, also allgemein so grob fasse ich das Herz jetzt hier nicht mehr auf, aber zur elektrischen Leitung, da haben wir den Sinusknoten mit 60 bis 80 Impulsen die Minute, dann den AV-Knoten mit 30 bis 40 Impulse die Minute, so rum. Der Hirschsche Bündel hat 30 Impulse pro Minute und die Tavara-Schenkel. Zum EKG, es gibt eine P-Welle, PQ-Strecke, QRS-Komplex, ST-Strecke und die T-Welle zu den Herztönen und Herzgeräuschen. Die Herztöne sind physiologisch durch Klappenstellung und Muskelentspannung und die Herzgeräusche ist ein Rauschen bei Klappenstenose oder Insuffizienz. Komme ich jetzt zur Immunabwehr. Das unterteilt man so ein bisschen in die unspezifische Abwehr und in die spezifische Immunabwehr. Also allgemein zur unspezifischen Abwehr gehört Haut, Flimmerhaare, Magensäure, Speichel und Tränenflüssigkeit. Zu Beginn passiert die Entzündungsreaktion. Da kommt der Erreger an der Mastzelle an und die Mastzelle fördert dann ganz, ganz viel, also eine starke Durchblutung an, damit halt mehr Killerzellen durch die Blutbahn kommen, also dann kommen mehr Leukozyten. Zeitgleich setzt die Mastzelle dem Erreger eine Fahne auf den Kopf, um ihn kenntlich zu machen, damit jeder weiß, so, ey, der gehört hier nicht hin. Das ist die Entzündungsreaktion. Dann kommt die Phagozytose. Der Erreger dockt an und wird aufgenommen, also in der Zelle jetzt. Dann umschließt die Zelle den Erreger und befördert ihn ins Zellinnere. Dort wartet die Lysosome auf den Erreger und die Lysosome zerstückeln das war das Antigen und die verschmelzen sich dann mit dem Antigen. Jetzt kommt noch MHC dazu und befördert das Antigen ans Zelläußere, also nach außen gewirkt. Also die hängen jetzt nicht frei herum, sondern die sind sozusagen draußen festgeklebt, wie am Pranger. Dann kommen die natürlichen Killerzellen dazu. Die schütten dann ganz viel Lyosine aus, also Gifte für den Erreger und schüttet aber auch in der Ferne aus. Interferone aus. Das ist so eine Art Schutzmantel für die umliegenden Gebiete. Ja, das war es jetzt zur unspezifischen Abwehr. Die spezifische Immunabwehr, das unterteilt man in extrazellulär und intrazellulär. Fange ich mal extrazellulär an. Die T-Helferzellen wurden aktiviert. Die kommen ein bisschen später, die brauchen ein bisschen. Und die kommen dann mit den B-Lymphozyten, also eine Art Verstärkung. Die B-Lymphozyten werden dann zu Plasmazellen. Und die Plasmazellen schießen dann ganz, ganz, ganz viele Antikörper raus, wie so eine MG. Und die Plasmazellen, die docken dann ans Antigen an und verklumpen. Daher kommt ja auch der Spruch, dass sich das Ganze verklumpt. Und dann übernimmt sozusagen wieder die Phagozytose. Also erst SEK und dann Polizei. Und dann noch intrazellulär, da T-Lymphozyt heftet sich an infizierte Zelle an, Das T-Lymphozyt klont sich und wird zur T-Killerzelle oder ganz, ganz viele Killerzellen. Und die T-Killerzelle zerstört dann die Zelle an sich, also die komplette Zelle. Und dadurch entstehen dann Gedächtniszellen. Also nochmal ganz kurz: T-Lymphozyt heftet sich an der Zelle an, dann klont sie sich zur T-Killerzelle und dann zerstört sie die ganze Zelle an sich. Und daraus entsteht dann die Gedächtniszelle. Ja, das war's schon zur Immunabwehr.